Ну что, братья?
Also, Brüder und Schwestern, seid ihr bereit, die Wahrheit zu hören? Wie aktiviere ich das Unsterblichkeitsgen? Wie bekommt man das Siegel des allmächtigen Gottes? Wie lebt man ohne Fürsprecher? Wie ist man hundertprozentig abhängig von Gott? Seid ihr bereit zu erfahren, wie? Ich selbst habe lange gebraucht, um die Wahrheit zu verstehen, die ich euch heute erzählen werde. Und ich denke, dass ich immer noch auf dem Weg zum völligen Verständnis bin. Es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, es versteht und annimmt. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern etwas, was Teil des Menschen werden muss. Wir alle reden oft über die Gerechtigkeit nach dem Glauben, und es sollte das Thema dieses Treffens werden im Lichte der 144.000. So ist es auch. Die 144.000 sind niemand anderes als Gerechte nach dem Glauben. Was genau ist die Gerechtigkeit nach dem Glauben? Und wenn wir über sie reden, dann sagen wir viel darüber, dass man nur durch den Glauben gerecht werden kann, aber auch den Glauben selbst bekommen wir als Gabe von oben. Zu diesem Thema gibt es viele Unterhaltungen und Diskussionen darüber, wie ein Mensch gerecht nach dem Glauben wird. Wie geschieht das alles in seinem Leben? Tatsache ist, dass wir vieles noch nicht verstehen. Dass das alles Gott in uns vollbringt, damit sind wir einverstanden. Aber was müssen wir von unserer Seite aus machen? Und jetzt werde ich euch etwas Unglaubliches erzählen. Was von uns verlangt wird, ist ganz einfach, dass wir uns voll und ganz Gott anvertrauen und ihn nicht stören. Alle haben gemeinsam Amen gesagt. Kann ich jetzt die Predigt beenden? Wir müssen uns Gott anvertrauen und ihn nicht stören. Der allmächtige Gott, wie es in seinem Wort geschrieben steht, ist die Liebe. So steht es in Gottes Wort im Johannesevangelium. Gott ist die Liebe. Und er liebt jeden von uns. Er liebt jeden von uns sehr stark. Und er tut alles, um das Gen der Unsterblichkeit in uns zu aktivieren. Nicht wir, sondern er tut alles dafür. Gott tut alles in seiner Macht Stehende, damit wir seinen Charakter haben. Er tut alles, damit wir ohne Fürsprecher leben können. Und er tut alles, damit wir die hundertprozentige Abhängigkeit von ihm haben. Aber wir Menschen wollen ihm immer helfen. Wir wollen immer ohne nachzudenken handeln. Wir wollen immer etwas verbessern und wissen dabei selbst nicht, dass wir Dummheiten begehen. Oft tun wir uns damit nur Schaden an. Ein Mann hat einmal entschieden, sein Auto zu perfektionieren und platzierte große Scheinwerfer auf seiner Karosserie. Denn ihm war das Licht, das sein Auto warf, nicht genug, also entschied er, es zu verbessern. Von Anfang an wurde er mit Problemen konfrontiert. Sein Benzinverbrauch stieg dabei nämlich an, denn die Masse des Autos nahm zu und somit auch der Benzinverbrauch. Alles endete damit, dass er einen Gegenfahrer blendete. Es gab einen Zusammenstoß, bei dem sein Auto einen Totalschaden erlitt. So endete sein Versuch, etwas besser machen zu wollen. Noch ein interessantes Beispiel. Das habe ich erst vor kurzem erfahren. Wissenschaftler haben ein Gerät erfunden, mit dem sie während der Schwangerschaft erfahren können, ob das Baby ein Mädchen oder ein Junge wird. Mit Hilfe des Ultraschalls können sie überprüfen, welches Geschlecht das zukünftige Kind haben wird. Wissenschaftler beschäftigen sich heute immer noch mit dieser Frage und sie sind schockiert, als sie hören, was der Ultraschall für Nachwirkungen hat. Vielleicht hat jemand von euch diesen Dokumentarfilm gesehen. Jedes Gen und jede Zelle des Kindes gibt Töne ab. Man kann eine ganze Symphonie hören. Nach dem Ultraschall hört man jedoch nur ein und keine Symphonie. Das ist, was Wissenschaftler sagen, Leute, die nicht an Gott glauben. Sie sagen, dass mit den Zellen etwas nach dem Ultraschall passiert, etwas verändert sich, und dann wundern sie sich, woher das Kind all die Krankheiten hat, von unseren Perfektionierungsversuchen. Aber Gott liebt uns so sehr, er lässt sich zu den Menschen herab. Heute gibt es Menschen, die bitten Gott, er möge sie doch von ihren Krankheiten heilen und vor ihnen beschützen. Es gibt viele lebensgefährliche Krankheiten. Der Mensch betet dann und bittet um Hilfe und Bewahrung. Und wisst ihr, was Gott tut? Das habe ich vor kurzem erfahren. Das ist unglaublich. Was haben wir doch für einen herrlichen Gott? Er sendet andere Krankheiten. Es gibt Erkrankungen, die andere Krankheiten vorbeugen. Während der Pest, die sich vor vielen, vielen Jahren in unserem Gebiet ausbreitete, gab es Menschen, die sich nicht mit der Pest anstecken konnten. Das haben Wissenschaftler heute herausgefunden. Und wisst ihr, warum die Pest keinen Infekt an ihnen hatte? Weil sie bereits eine andere, nicht lebensgefährliche Krankheit hatten. Diese verhinderte wahrscheinlich das Anstecken mit der Pest. Also, der allmächtige Gott wünscht sich alles für uns zu tun, was aber wird von uns verlangt, zu entspannen. Öffnen wir die Offenbarung Kapitel 14, Vers 4. So lesen wir über die letzte Charakteristik der 144.000. Diese hilft uns, die Frage zu beantworten, was wir eigentlich machen sollen. Das Buch der Offenbarung 14, 4. Wir lesen: Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Was bedeutet es, dem Lamm nachzufolgen? Wer von euch hatte schon mal Tiere oder hat schon mal Tiere geweidet? Während meiner wilden Jugend lebte ich einmal in einem Dorf. Dort haben wir der Reihe nach die Kühe geweidet, somit auch ich. Alle, die Kühe hatten, arbeiteten zusammen und machten untereinander aus, wer wann die Kühe weidet. Kühe können sehr ungetüme Tiere sein, sag ich euch. Manchmal musste ich ihnen nachjagen. Ich hatte so einen Stecken, mit dem ich die Kühe in eine Reihe hielt, damit keiner vom Weg abkommt und immer schön hintereinander gehen. Den Kühen gefiel das aber nicht. Ihnen gefielen die besäten Felder an den Seiten, auf denen Mais oder sonst was wuchs. Aber die Hirten wurden geschimpft, wenn sie die Kühe dorthin ließen. Das Problem ist also, dass die Kühe dorthin wollen, aber der Hirte den richtigen Weg weiß und sie deshalb dorthin lenkt. Was wird von der Kuh verlangt, um keinen Schlag auf den Rücken zu bekommen? Einfach nur dorthin gehen, wohin er sie führt und sich nicht selbst Wege auszudenken. Dadurch passiert was? Die Kuh geht von alleine neben dem Hirten her. Sie läuft nicht weg auf die fruchtbaren Felder, die ihr gut erscheinen, wofür ihr Hirte dann Ärger kriegt, sondern sie muss einfach neben ihm hergehen. Und er wird sie schon auf ein gutes Feld führen, das dafür vorgesehen ist, um in Ruhe und Frieden weiden zu können. Sie braucht nicht die Maisfelder. Sie muss einfach dem Hirten vertrauen, ihm gehorchen und folgen, und er wird sie schon zum richtigen Ort führen. Und jetzt lasst uns die Antwort auf alle unsere Fragen betrachten. Die Antwort auf unsere Fragen finden wir im Johannesevangelium 17, Vers 3. Jesus betet und in seinem Gebet beantwortet er die Frage, warum Henoch nicht gestorben ist, durch was das Gen der Unsterblichkeit aktiviert wird. So, Christus sagt, Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch was bekommt man das ewige Leben? Wie schaltet man das Gen ein? Seht, wie einfach alles ist. Man muss einfach neben dem Hirten gehen. Ich kann euch noch mehr sagen, denn Christus sagt in seinem Gebet noch Folgendes: Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Worum hat Christus gebetet? Er hat nicht gebetet: Vater, hilf ihm, seinen Appetit zu besiegen. Er hat nicht gebetet: Hilf ihm, der Versuchung mit Frauen zu widerstehen. Hilf ihm gegen die Versuchung mit dem Internet. Worum betete Jesus? Nur damit, dass wir in Gott sind und Gott in uns, dass wir also vereint sind. Und wenn das passiert, dann ist der Vater in uns. Damit sind alle Fragen gelöst. Jetzt werden wir die praktische Seite Gottes Handeln betrachten. Nicht wie der Mensch handelt, sondern wie Gott handelt. Weil wir oft darüber reden, was wir tun müssen, wie wir handeln müssen. Aber lasst uns sehen, was Gott tut, denn das ist viel interessanter und wichtiger. Nun, wie handelt der Allmächtige? Gott hat die Aufgabe, uns zu erlösen. Er löst das Problem, wie man den Menschen errettet. Und das Erste, was Gott tun muss, ist dem Menschen helfen zu verstehen, wer er ist und was seine Mission auf der Erde ist. Und allgemein, was das für ein Geschöpf ist, der Mensch. Als Christus auf die Erde kam, war das Erste in seiner Mission, sich bewusst werden, wer er ist. Das war das Erste, was Christus durchlebte. Matthäus Evangelium, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Öffnet es mit mir. Das ist der Anfang Christi Mission. Als Jesus Christus an den Jordan kommt, zu Johannes dem Täufer, wünscht er sich ebenfalls taufen zu lassen. Eigentlich war es für Jesus nicht unbedingt, sich taufen zu lassen, weil diese Taufe eine Taufe der Buße war und für Jesus gab es nichts zu büßen. Aber Jesus lässt sich taufen und es passiert Folgendes. So, Matthäus 3, Vers 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was passierte dort am Jordan? Jesus bekommt einen Beweis vom Vater, dass er der geliebte Sohn ist, dass er Christus ist. Und wahrscheinlich wird er sich seiner Mission bewusst, steigt aus dem Jordan und sagt: So, wir werden jetzt Jerusalem evangelisieren. Wir wählen 12 Apostel, die werden alles filmen, den Ton aufnehmen. Wir werden es in das ganze Römische Reich streamen. Hätte Jesus so handeln sollen? Denn so, er ist jetzt der geliebte Sohn und er legt jetzt los. Wer muss Christus weiterführen? Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 1 lesen wir: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. War das so, dass Christus sagt: Wir gehen jetzt in die Wüste. So, auf in die Wüste. Hat er sich so verhalten? Nein, alles ist ganz anders. Manchmal frage ich mich, warum vor der Taufe nichts über seine guten Taten, wie er zum Beispiel Menschen geheilt hat, steht. Er hat ja womöglich auch etwas getan. Nirgends steht etwas darüber. Die Leute erfinden heute Sachen und sagen, Christus wäre nach Judäa gefahren, um irgendwelche geheimnisvollen Bücher zu studieren. Ja, das ist, was manche heute behaupten. Aber warum steht nirgends darüber etwas? Weil Christus einfach fast nichts gemacht hat. Ich an Christi Stelle hätte sofort zu handeln begonnen. Aber Jesus tut nichts. Hört ihr, was ich gerade sage? Er tat nichts. Frage: Umgaben ihn Kranke, Blinde, Taube? Ja. Aber er hat sie nicht geheilt. Umgaben ihn Pharisäer, Heuchler? Ja. Aber er hat sie nicht zurechtgewiesen. Es gab nur den einen Fall im Tempel, als er 12 Jahre alt war. Ansonsten tat er jedoch nichts. Denn die Zeit war noch nicht gekommen. Als aber die Zeit gekommen war, ist Jesus nicht von selbst in die Wüste gegangen, sondern wer hat ihn dorthin geführt? Wir haben gelesen, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Noch eine interessante Frage. Wozu? Zur Versuchung durch den Teufel. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. An was konnte Jesus in der Wüste denken? Wenn ihr euch in einer Wüste befändet, über was würdet ihr denn nachdenken? Ich kann sagen, woran ich denken würde. Ich würde wahrscheinlich schon nach 3 Tagen fasten, oder sogar nach 2, würde ich Gott schon um Brot anflehen. Wenn ich in der Wüste wäre, was würde ich sofort tun? Wenn ich krank werde, worum bitte ich sofort? O Herr, heile mich! Aber vielleicht hat Gott andere Pläne mit mir. Womöglich möchte er, dass ich ein bisschen krank bin und mich dadurch eine Zeit lang ausruhe. Eine Schwester hat vor vielen Jahren in der UdSSR nachts in ihrem Schrank Broschüren für die Sabbatschule gedruckt. Denn wäre sie erwischt worden, hätte sie ins Gefängnis müssen. Und sie hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Tagsüber in der Arbeit, nachts im Schrank, am Drucken. Und deshalb hat sie Gott um Erholung angefleht. Gib mir doch eine Pause. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Sie wurde erwischt und musste 1 Jahr absitzen. Als sie dann wieder frei war, hat sie gesagt, Vater, ich danke dir für die Ruhepause, denn auf mich wartet nachts wieder der Schrank. 1 Jahr hat sie sich im Gefängnis vom Schrank erholt. Gott hat seine eigenen Pläne. Versteht ihr? Gott ist kein Mensch. Er führt jeden Menschen auf seine Weise. Und weiter, wessen musste sich Christus in der Wüste bewusst werden? Über was er nachdachte, erfahren wir mit Hilfe folgender Textstellen. Matthäus Evangelium 4, Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du der Sohn Gottes, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Mit welchem Status kam Christus in diese Welt? Er kam als Menschensohn. Und das sagt er selbst oft, der Menschensohn. Er kam nicht im Status des Sohnes Gottes, der seine Macht ausnutzt, um alle möglichen Probleme zu lösen, wie schnell mal Steine in Brot zu verwandeln. Nein, sondern es steht, er trug unsere Krankheiten. Das heißt, er wurde zu einem von uns. Er hatte also nicht den Status zu dieser bestimmten Macht. Ja, im Himmel musste der Engel ihm nur ins Gesicht schauen, um zu wissen, was er wollte, und würde sofort zur Erfüllung treten. Aber auf der Erde musste er wie der Menschensohn sein. So kommt es also zum entscheidenden Moment, am Ende seines 40-tägigen Fastens. Wer bist du? Wenn du der Sohn Gottes bist, wer braucht dann überhaupt dieses Fasten? Wozu das Ganze? Hat jemand von euch schon einmal lange gefastet? Da kommen solche Gedanken schon auf. Ich habe nie so richtig lange gefastet, maximal 3 Tage. Da kamen schon Gedanken auf wie, wer braucht das eigentlich? Jesus durchlebte diese innerliche Besorgnis. Wenn du der Sohn Gottes bist, wieso lässt er dann zu, dass du so leidest? Wie kannst du dann der Sohn Gottes sein? Wenn du wirklich er bist, dann beweise es uns. Mache diese Steine zu Brot. Wir lesen weiter Vers 5 und 6. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Bist du der Sohn oder bist du es nicht? obwohl es Gott erst vor kurzem am Jordan verkündet hat, du bist mein lieber Sohn. Und der Geist trieb ihn in die Wüste. Sollte Gott etwas entscheiden oder nicht? Sollte er etwas unternehmen? Was sollte er tun? Sich völlig Gott anvertrauen. Vielleicht verstehen wir nicht ganz, was es heißt, zu vertrauen. Genau das ist das Problem, denn oft stören wir Gott. Manchmal fragen mich Leute, wie kann ich dir helfen? Ich antworte dann, stört nicht. Manchmal ist die beste Hilfe einfach nicht zu stören. Denn es passiert, wenn mir jemand geholfen hat, muss ich danach noch die Arbeit dieses Menschen überarbeiten. Genauso ist es, wenn wir Gott helfen, muss er dann noch das, was wir angestellt haben, in Ordnung bringen. Wir machen ihm sozusagen extra Arbeit. So, womit beginnt also dieser Weg? Er beginnt mit dem Verständnis, wer ich bin. Hört jetzt genau zu. Gott tut seinerseits alles, damit dem Menschen bewusst wird, wer er ist. Wie genau handelt Gott? Verschieden. Einige sendet er in die Wüste, anderen schickt er Krankheiten, andere leben in Armut. Lasst uns jetzt unseren Blick auf die Leute richten. Trachten wir das erste biblische Beispiel Israel. Israel verlässt erfolgreich Ägypten. Gott führt sie heraus. Gott tut Wunder. Er teilt das Meer und Israel zieht hindurch. Gott war es, der das ägyptische Heer vernichtete. Und die Israeliten sehen, wie die Leichen der Krieger ans Ufer gespült werden. Wenn wir so einen Gott haben, dann möchte man sagen, Halleluja, gepriesen sei Gott. Mit so einem Gott nehmen wir Kanaan und Jericho mit links ein. 2. Mose Kapitel 15, Vers 22, 23. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. So einen Gott haben wir. Wo führt er sie hin? In die Wüste. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und dann finden sie endlich Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Frage: Wer tut das alles? Wer kontrolliert die ganze Situation? Wer? Was hätten die Hebräer in ihrer Lage tun sollen? Ruhig bleiben. Einfach vertrauen. Glaubt ihr etwa, Gott, der sich sogar um die kleinsten Vögelchen kümmert, würde sich nicht um sein Volk kümmern? Weiß er etwa nicht, dass sie kein Wasser haben und dass sie nichts zu trinken haben? Gott weiß, Brüder und Schwestern, Gott weiß. Er weiß, was für eine Rente wir haben. Er weiß, was für schwierige Ehepartner wir teilweise haben. Er kennt unsere grimmigen Nachbarn. Er weiß von unseren Problemen auf der Arbeit, von unseren Krankheiten. Gott weiß über alles Bescheid. Glaubt ihr, dass er alles weiß oder könnt ihr das nicht glauben? Er kennt sogar die Anzahl eurer Haare auf dem Kopf. Keiner von uns kann sie zählen. Es sei denn, jemand hat eine Glatze. Dann wäre es möglich. Ansonsten können wir es nicht sagen. Aber Gott weiß es. Er weiß absolut alles. Wozu tut Gott das nun alles? Die Antwort finden wir in 5. Mose 8, 2. Gott spricht durch Mose und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Beachtet jetzt die folgenden Worte, auf dass er dich demütige und versuche, damit kund werde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Mich überraschen diese Worte. Was ist eigentlich in meinem Herzen? Wisst ihr, was in meinem Herzen ist? Wisst ihr, was in eurem Herzen ist? Manchmal weiß der Mensch es nicht und kann es nicht einmal erahnen. Ich habe einmal so eine Erfahrung gemacht. Als ich noch in der Adventgemeinde gedient habe, fuhr ich einmal zu einem Meeting. Aber innerlich war ich irgendwie so unzufrieden. Also betete ich und bat: Herr, zeige mir, was in mir ist, was in meinem Herzen ist. Lieber hätte ich das nicht gemacht. Ich kam beim Meeting an und ich weiß nicht warum, aber ich fing an, mich mit allen Anwesenden zu streiten. An diesem Tag habe ich mich fast mit jedem zerstritten. Die Leute sahen mich mit großen Augen an. Sie wussten nicht, dass das einfach die Antwort auf mein Gebet war. Gott hat mir einfach mein wahres Ich gezeigt. Die einzige Hilfe, die wir dem Herrn anbieten können, ist, so zu beten. Auch wenn ich eher vorsichtiger mit solchen Gebeten geworden bin. Mir hat Gott schon oft mein Herz gezeigt und zeigt es mir immer noch, sodass ich manchmal darüber nachdenke zu beten: Herr, genug! So könnt ihr Gott helfen, euch hinknien und beten: Zeige mir mich selbst, wer bin ich tatsächlich? Versteht ihr, worum es geht? Versteht ihr, wie Gott heute das Gen der Unsterblichkeit in uns aktivieren möchte? Wie möchte Gott sich in uns einprägen? Zunächst möchte er uns selbst zeigen. Das Leben des König Hiskia ist eine sehr interessante Geschichte. Lasst uns sie gemeinsam öffnen. 2. Könige, Kapitel 20. Um nicht alles lesen zu müssen, erinnere ich euch einige Momente über den König Hiskia. Er war ein gottesfürchtiger König. Seine Taten waren die eines geweihten Menschen. In seinem Leben passierte so einiges, aber dann wurde er krank. Er erkrankte tödlich. Zu ihm kam der Prophet Jesaja und sagte ihm, dass er sterben würde. Der König betete aber und bittete um Gnade und Gott heilte ihn auf wundersame Weise. Und dann passiert Folgendes. 2. Könige 20, 12. Zu dieser Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenke an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass Hiskia krank geworden war. Hiskia aber freute sich über die Boten und zeigte ihnen das ganze Schatzhaus. Silber, Gold, Spezerei und das beste Öl. Und das Zeughaus und alles, was an Schätzen vorhanden war. Es war nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte. Kleiner Test, ob ihr aufmerksam zugehört habt. Warum hat Hiskia nichts über Gott erzählt? Wieso zeigte er ihnen sein Schatzhaus, Silber, Gold, Spezerei und dergleichen, aber nichts von Gott? Immerhin war er gläubig, und zwar nicht so wie ich oder wie ihr oder einige von uns. Wer von uns hat schon mal gebetet, dass der Schatten zurückgehen soll, und es ist passiert? Bei Hiskia war das der Fall. Ihr versteht, was im astronomischen Sinne in diesem Moment geschah. Was für Himmelskräfte dabei in Gang gesetzt wurden, damit der Schatten rückwärts geht. Was für ein Ausmaß diese Bitte hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Hiskias Gebet wegen geschah das alles. Seid ihr euch bewusst, wie gläubig und geistig er gewesen sein muss, damit so ein Gebet erhört wird? Das ist umwerfend. Er hatte viel Erfahrung mit Gottes Wundern im Leben. Denn Gott heilte ihn, Gott schlug seinen Feind Sanherib und dessen Heer und vieles mehr. Und nun kommen Gesandte, und was tut Hiskia? Er müsste sagen: Halleluja, hier seid ihr richtig. Ich erzähle euch vom einzig wahren Gott. Wisst ihr, wenn zu uns Zeugen Jehovas kommen, dann sagen wir zu ihnen: Hier seid ihr richtig. Kommt, wir erzählen euch von Jehova. So machen wir das doch. Und zu Hiskia kommen auch Leute. Aber er, anstelle sie zu evangelisieren, verhält sich komisch. Warum? Warum? Die Antwort lesen wir in 2. Chronik 32, Vers 31. Die Antwort ist sehr interessant. 2. Chronik 32, Vers 31. Hier steht: Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Was war geschehen? Was passierte? Ihr seht, es war die Führung Gottes. Es war sein Plan. Er wollte Hiskia etwas zeigen. Es sollte eine Lehre sein. Gott kümmerte sich um Hiskia und wünschte auch ihn in seinem Reich zu sehen. Daher musste er in einem bestimmten Moment ihn mit sich selbst lassen. Stellen wir uns vor, dergleichen hätte einer unserer Geschwister getan. Wir würden eine Konferenz halten, ihn vielleicht ausschließen. Wie führst du dich auf? Was soll das? Aber können wir in so einer Situation einfach Gottes Handeln zulassen? Oder werden wir ihn bald völlig ignorieren? Er ist es, der alles macht, der die jeweilige Situation kontrolliert. Er lässt es zu. Alles, was von uns verlangt wird. Ein gutes Beispiel ist auch Hiob. Hiob ist eine unglaubliche Person und selbst Gott bezeugte: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Da steht im Buch Hiob Kapitel 1, Vers 8. Es stimmt, dass er eine tolle Person war. Aber können wir sagen, dass sein geistliches Verständnis schon vollkommen war? Im Buch Hiob finden wir eine starke theologische Debatte. Über diese könnte man nicht nur ein ganzes Seminar verfassen. Wie sie debattieren. Im Grunde geht es in der Diskussion um Gott. Er versuchte zu zeigen, dass er unbefleckt ist, Gott aber niemanden einfach so bestrafen würde. Seine Freunde bejahten dies zwar, bezweifelten jedoch seine Unschuld und meinten, genau deshalb hätte er Probleme. Die Debatte kreist um den Charakter Gottes und am Ende sagt der Herr selbst, dass Hiob eine klarere Vorstellung von ihm hatte als seine Freunde. Während diese ehrhaften Männer sich über Gott unterhalten, taucht Gott selbst auf. Was sagt er von sich selbst? Öffnet mit mir das Buch Hiob Kapitel 38. Es ist einfach unglaublich. Was antwortet Gott ihnen? Wenn jemand über Gott diskutiert, würde ich erwarten, dass Gott kommt und sagt: Diese verstehen meine göttliche Natur falsch, diese verstehen sie richtig, die erkennen meinen Charakter gut, diese jedoch verstehen mich falsch. Ich als Mensch hätte erwartet, dass Gott sich auf diese Weise einmischt. Aber was sagt eben der Herr tatsächlich? Hiob Kapitel 38, Vers 1 und 2. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist's? Er spricht nicht von sich. Von wem spricht er? Mit anderen Worten sagt er: Wer bist du, der du den Ratschluss verdunkelst mit Worten ohne Verstand? Das hebräische Wort für Ratschluss kann man auch als Sinn übersetzen. Wer bist du, der falsche Gedanken hat und Worte ohne Verstand sagt, also falsche Worte? Also sozusagen: Wer bist du, der nicht an das Richtige denkt? Worüber konnte Hiob nachgedacht haben? Er ist mit Aussatz bedeckt. Seine Frau sagt, er solle Gott absagen und sterben. Er hat seine Kinder und seinen Besitz verloren. Woran würdet ihr denken, wenn ihr in seiner Situation wärt? Ich denke, wir hätten uns genauso wie Hiob verhalten. Bestenfalls hätten wir uns genauso beklagt wie er. Im schlimmsten Fall hätten wir den Rat seiner Frau befolgt. Aber Gott sagt ihm, dass er nicht an das Richtige denkt. Hört, was er weiter sagt. In Hiob 38, Vers 3: Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen. Lehre mich. Im weiteren Verlauf, in jedem neuen Absatz, deutet er auf Hiob und nicht auf sich. Der Herr fragt: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. und im Vers 12 bis 18 hast du zu deiner Zeit den Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, damit sie die Ecken der Erde fasste und die Gottlosen herausgeschüttelt würden. Sie wandelte sich wie Ton unter dem Siegel und färbte sich bunt wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen, um auf den Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan, oder hast du je gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles? Von Vers 22 bis 24. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer bist du? Die ganze Zeit versuchst du mich zu begreifen, aber wer bist du schon? Und Gott sagt, nicht damit sollst du beginnen, sondern mit dem, dass du dir klar werden musst, wer du bist. Wer bist du? In unseren Worten dominiert oft unser Ich. Versucht einem unserer Brüder oder unserer Schwester hier zu sagen, liebe Schwester, lieber Bruder, es sind auch Kinder hier. Du hast jetzt die Aufgabe, dich während der Predigten um sie zu kümmern. Was für eine Antwort würden wir bekommen? Wozu bin ich hierher gekommen, um mich um Kinder zu kümmern? Ich bin hier, um die Lektionen anzuhören. Versucht einem Bruder, der eine Predigt vorbereitet hat, zu sagen, er sei jetzt an der Reihe in der Küche. Und er antwortet, bin ich etwa hergekommen, um in der Küche auszuhelfen? Ich bin gekommen, um zu predigen. Was ist das? Das ist unser Ich, das immer und überall vorhanden ist. Weckt man jemanden nachts auf, erhält man ein, warum hast du mich aufgeweckt? Das ist mein Ich. Das ist mein Stolz. Und wenn etwas passiert, zum Beispiel eine Erkrankung, dann beschweren wir uns bei Gott. Immerhin esse ich weder Fleisch noch Fisch und ernähre mich überhaupt vegetarisch. Außerdem mache ich jeden Tag Übungen. Also, wieso bin ich erkrankt? Ich dusche sogar jeden Morgen kalt. Wieso bin ich also krank? So gehen wir Menschen an die Sache ran. Aber der Herr sagt, warte, lass uns erst einmal klarstellen, wer du bist. Hast du etwa diese Erde erschaffen? Beherrschst du alle Wolken und alle Himmelskörper? Wenn ich dein Schöpfer bin, dann kümmere ich mich auch um dich und weiß besser, was gut für dich ist. Wer von uns ist der Schöpfer? Wer ist Gott? Wenn ich Gott bin, dann führe ich dich auch in deinem Leben. Also vertraue mir. Warum möchtest du immer alles selbst in die Hand nehmen? Letztendlich, wer ist Gott? Jetzt hat Hiob etwas Wichtiges verstanden und ich hoffe, dass wir das alle heute auch verstehen. Im Kapitel 40, Vers 3 bis 5 antwortet Hiob Gott. Hiob aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal geredet und will's nicht wieder tun. Was antwortet Hiob? Er sagt, ich bin nichts, Staub und Asche bin ich. Kann ich etwas tun? Kann ich Gott etwas erwidern? Wage ich es überhaupt, meinen Mund zu öffnen? Hört weiter, was spricht der allmächtige Gott. Hiob Kapitel 40 ab dem 6. bis zum 8. Vers. Hier erfahren wir eine unglaubliche Wahrheit. Und der Herr antwortet Hiob aus dem Wettersturm und sprach, gürte wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Gott offenbart uns hier eine unglaubliche Wahrheit, und zwar, dass das Gericht des Herrn ist. Wie oft richten wir uns selbst oder andere? Aber Apostel Paulus sagt, Auch richte ich mich selbst nicht. Wir alle haben nur einen Richter, nämlich Gott. Er fragt, willst du mein Gericht in Frage stellen? Der Begriff Gericht umfasst nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unser jetziges Leben. Der Prophet Jesaja sagte, wenn Gottes Gerichte über die Erde gehen, so lernen wir Gerechtigkeit, so erfahren wir Gott. Gott fällt seine Gerichte immer und überall, auch jetzt. Er tut das alles, um jeden zum ewigen Leben zu führen. Das ist notwendig, damit der Mensch sich bewusst wird, wer er ist. Das ist der Anfang. Das Erste, was ich verstehen muss. Wer bin eigentlich ich? Weiter sagt Gott, willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit. Zieh Majestät und Herrlichkeit an. Streu aus den Zorn deines Grimmes. Schau an alle Hochmütigen und demütige sie. Ja, schau alle Hochmütigen an und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden. Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie ins Verborgene. So will auch ich dich preisen, dass dir deine rechte Hand helfen kann. Wer kann gerettet werden? Die Jünger sind einmal zu Jesus gekommen und haben ihn gefragt, wer kann gerettet werden? Jesus gab ihnen eine einfache Antwort. Dem Menschen ist es unmöglich. Wie sehr wir uns auch anstrengen, wie stark unsere Willenskraft auch sein mag, dem Menschen ist es unmöglich. Wer kann uns retten? Nur ein einziger. Christus sagte, Gott ist es möglich. Und Gott will uns retten. Aber wir sind das Problem. Erlauben wir ihm, uns zu retten? Alles, was von uns verlangt wird, ist uns in Gottes Hände anzuvertrauen. Wenn also etwas in unserem Leben passiert, wie sollten wir darauf reagieren? Sollten wir uns beschweren? Herr, wofür? Halleluja, Gott sei Dank! Wenn ich erkrankt bin, wie sollte meine Reaktion sein? Halleluja, Gott sei Dank! Wenn ich trinke oder rauche und dadurch erkranke, dann ist das die Folge meines Handelns. Aber wenn etwas passiert, obwohl ich Gottes Gebote nicht übertrete, wie sollte ich dann reagieren? Gott sei Dank! Man erzählte sich die Geschichte über einen Mann, der immer Gott pries. Nun brach sein Sohn sich den Fuß und er pries Gott auch dafür. Dann brach ein Krieg aus und alle jungen Männer wurden eingerufen, außer sein Sohn. Die jungen Männer starben im Krieg, sein Sohn blieb am Leben. Gott sei Dank, dass er auf diese Weise das Leben des Burschen erhielt. Das Gericht und die Rettung gehören allein dem Herrn. Und letztendlich ruft Hiob im Kapitel 42, Vers 3, wer ist der, der den Rat verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Und nur wenn der Mensch versteht, dass er nur Erde, Staub und Asche ist, wisst ihr, was dann passiert? Nur dann beginnt er zu verstehen, wie stark und mächtig der Herr, unser Gott, ist. Wenden wir uns zu David. Er ist überhaupt eine unglaubliche Persönlichkeit. Man kann viel über ihn reden. Lesen wir Psalm 8, Abvers 4. David denkt über Gott nach und sagt, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Worüber denkt David? Er sagt, was ist schon der Mensch? Gott, der das unendliche und gigantische Universum geschaffen hat. Kein Teleskop dieser Welt kann es überblicken. Das Beste sieht auch nur einen winzigen Teil. Heute sagen Wissenschaftler, dass es dort weiter etwas gibt. aber wir wissen nicht, was es ist. Diese unglaubliche Persönlichkeit ist Gott. Ihr kennt vielleicht das Video, wo zunächst unsere Erde gezeigt wird und dann eine Sonne und dann eine noch größere Sonne und so weiter. Wenn unser Planet im Vergleich zu dem Stern schon so klein ist, dann bin ich ja mikroskopisch. Daher sagt David, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Zu dem allem sagt er auf einmal im Psalm Kapitel 8, Vers 6 bis 8, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Verstehen wir überhaupt, wer Gott ist? Bald fahren wir auseinander. Aber Gott bleibt mit jedem von uns. Jeden von uns wird Gott führen. Um jeden von uns wird sich Gott kümmern. Ja, wir können füreinander beten und müssen sogar. Aber auch wenn ich jemanden vergesse zu erwähnen, ich weiß, dass es jemanden gibt, der nie jemanden vergessen würde. Jemand, der immer alles über jeden weiß. Erst dann, wenn ich komplett vor Gott niederfalle, wenn ich völlig offen vor ihm liege, weil er mir dazu verholfen hat, erst dann bin ich bereit für den nächsten Schritt. Ich möchte euch nun eine Prophezeiung über den Messias zeigen, die mir sehr gefällt. Sie steht in Jesaja 50, 4 bis 7. Zunächst lesen wir es uns ganz durch und danach möchte ich einige Stellen hervorheben. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich raubten. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Freunde, das ist eine Prophezeiung unseres Herrn Jesus Christus. Seid ihr damit einverstanden? Und jetzt möchte ich eine Stelle unterstreichen im vierten Vers. Alle Morgen weckt er. Wer? Gott. Mir das Ohr, das ich höre, wie Jünger hören. Was für eine Beziehung herrscht heutzutage zwischen Eltern und ihren Kindern? Wenn kleine Kinder ihre Eltern ansehen, denken sie, meine Mama und Papa sind die Schlauesten auf der ganzen Welt. Sie wissen alles. Wozu die Katze einen Schwanz braucht, warum Bäume Blätter haben. Sie wissen alles. Das ist, was kleine Kinder denken. Dann wächst es heran und merkt, Mama und Papa wissen doch nicht alles. Und wenn es herangewachsen ist, denkt es, meine Eltern verstehen ja gar nichts vom Leben. So ein Wandel geschieht in der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Und nun lasst uns auf die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater betrachten. Es steht, dass Christus von Anbeginn der Zeit ist und durch ihn alles geschaffen wurde. Sagt, weiß Jesus das? Wenn durch ihn alles gemacht wurde, weiß er das dann? Natürlich. Aber er lebt nicht unabhängig vom Vater, sondern lässt sich immer von ihm belehren. Im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 19 lesen wir, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und im Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Ich stelle euch jetzt eine interessante Frage. Jesus geht mit seinen Jüngern nach Jericho, wo aus dem Tor ein toter Jüngling getragen wird, neben dem seine trauernde Mutter geht. Als Jesus das sieht, denkt er sich, gleich lasse ich ihn auferstehen. Er geht hin und erweckt ihn von den Toten. Können wir uns das vorstellen? Nein, denn es war ganz anders. Denn es war der Vater, der ihm gesagt hat, versteht ihr, worum es gerade geht? Christus nahm das Ruder nicht selbst in die Hand. Welches Prinzip hatte Jesus? Was der Vater sagt. Und wenn er mit seinem Vater spricht, so tut der Vater alles für ihn. Er gibt ihm den Geist. Erinnert ihr euch an die Worte in Jesaja 61? Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil wer? Weil der Herr, was getan hat, mich gesalbt hat. Der Vater hat gesagt, ich sende dich den Elenden, die Botschaft zu bringen. Ich sende dich und du musst gehen und das tun. Aber wenn der Vater den Menschen nicht gesandt hat und ihm nicht seinen Geist geschickt hat, vielleicht ist die Zeit für diesen Menschen noch nicht gekommen oder ihm wurde eine andere Mission gegeben. Alles Mögliche könnte der Grund sein. Aber der Mensch trotzdem. Auf, wir wollen heilen und auferstehen lassen. Was ist das? Das ist nicht die Gerechtigkeit nach dem Glauben. Das ist nicht die Gerechtigkeit nach dem Glauben. Wenn unser himmlischer Vater uns dazu bewegt und uns einlädt, mit ihm im Gespräch zu sein, dann wünscht er sich, dass wir verstehen, dass wir nichts sind und dass wir uns, ich wiederhole, ihm anvertrauen und ihm die Möglichkeit geben, uns zu lehren und uns zu belehren. Seht euch das Problem des Volkes Israel an in Jeremia 32, Vers 33. Haben mir den Rücken und nicht das Angesicht zugekehrt, und obwohl ich sie stets lehren ließ, wollten sie nicht hören, noch sich bessern. Was war das Problem? Sie wollten sich nicht belehren lassen. Zephania Kapitel 3, Vers 1 und 2. Weh der widerspenstigen, befleckten, tyrannischen Stadt. Sie will nicht gehorchen, noch sich zurechtweisen lassen. Sie will auf den Herrn nicht trauen, noch sich zu ihrem Gott halten. Mir gefällt König David sehr. Er ist ein unglaublicher Mensch. Manchmal denke ich, König David hat so viel Blut vergossen, hat so viele Menschen getötet. Aber König David hat sehr viele Menschen dem Schwert hingegeben. Ich verstehe nicht, wie er Saul 100 Vorhäute bringen konnte. Ich meine, er musste den Menschen zuerst umbringen, es dann abschneiden und danach Saul bringen. Er war Sünder. David war ein furchtbarer Sünder. Überlegt mal, David schläft mit der Frau einer seiner Krieger, der für ihn kämpft, und danach tut er alles, um ihn umzubringen. Lasst uns nun sehen, was sonst so in seinem Leben war. Trotz all dem, dass er so ein schlimmer Sünder war, schreibt er im 17. Psalm im 15. Vers, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Sagt, hatte David den Willen und die Stärke, um heilig zu sein? Nein, hatte er nicht. Den Willen und die Stärke, um zu kämpfen, hatte er, aber aus eigener Kraft heilig zu werden, das konnte er nicht. Was konnte er tun? Wenn Gott ihn morgens weckt, konnte er, wenn er aufgewacht ist, nur eins tun, und zwar sich am Bilde Gottes zu sättigen. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Psalm 25, Vers 4 und 5. Ein Gebet Davids. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Um was bittet er? Lehre mich deine Steige. Führe mich zu deiner Wahrheit und lehre mich. Ich möchte dein Lehrling sein. Ich möchte dein Jünger sein. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Und hier antwortet Gott David. Psalm 32, Vers 8. Das ist Gottes Antwort. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist die Antwort Gottes an David. Könnt ihr euch vorstellen, wie einfach alles ist? Wenn der Mensch nicht stört, darin findet sich die Gerechtigkeit nach dem Glauben. Wenn der Mensch Gott nicht stört. Und wenn mir Gott mich selbst zeigt, meine Probleme, mir zeigt, wer ich tatsächlich bin, dann darf ich nicht wie ein Heuchler sagen, nein, ich bin besser, ich bin nicht so ein Sünder, ein anderer vielleicht, aber nicht ich. Freunde, aber eigentlich bin ich ja so. Und wenn Gott zu mir, wie ich bin, jeden Morgen kommt, dann, so wie Christus auch, möchte ich sagen, meine Ohren sind bereit, deine Worte zu hören und ihnen zu gehorchen, mein Gott. Das ist genau der Weg, den Christus gegangen ist, und diesen Weg gehen auch die 144.000. Wie es steht, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diesen Weg ging Christus, diesen Weg gehen die 144.000. Und es stellt sich die Frage, ob ich denselben Weg gehe. Gehe ich ihn oder nicht? Was tue ich? Welchen Weg gehe ich? Werde ich irgendwas planen, irgendwas prognostizieren? Werde ich mit eigener Kraft mein Ziel zu erreichen versuchen? Oder folge ich Christus, indem ich mich völlig in Gottes Hände gebe? Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Wir könnten noch weiter über die praktische Seite in der Beziehung mit Gott reden, und zwar das Gebet und das Studieren der Bibel. Wir haben ganze Seminare darüber, wie man betet, um Berge zu bewegen, wie man die Bibel studiert. Aber heute haben wir nicht die Zeit dazu, um darüber zu reden. Ich würde gerne, dass wir alles noch einmal zusammenfassen. Eine Zusammenfassung über unser Studium der 144.000. Das sind tatsächlich unglaubliche Personen. Das sind die, durch die der allmächtige Gott dem Universum demonstrieren wird, dass der Mensch heilig und gerecht sein kann, dass der Mensch ohne Mittler sein kann, dass der Mensch zu 100% von Gott abhängig sein kann und dass der Mensch nicht stirbt. Wisst ihr, was Paulus schreibt? Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und die 144.000 werden weder den ersten noch den zweiten Tod erleben. Kurz vor dem zweiten Kommen Christi werden sie sich mit Gott so vereinen, dass wenn sein Heiliger Geist die Erde verlassen wird, er aber in ihnen drinnen bleibt. Es wird nicht so sein, wie es über Laodicea steht, dass Christus vor der Tür steht und klopft. Darf ich zu euch hineingehen und das Abendmahl mit euch halten? Wo wird Christus bei den 144 sein? Er wird in ihnen sein und ihr Tod wird nicht mehr sein müssen. Sie werden nicht sterben. Sie werden sich in einem Augenblick verwandeln und andere Körper, Zellen, Augen haben, aber sie werden auch das Allerwichtigste haben, wie im Gebet Christi, damit sie alle eins seien. Und keiner wird sie vom himmlischen Vater trennen können. Wer von euch weiß, wo die 144.000 die ganze Ewigkeit sein werden? Alle Geretteten werden auf dem gläsernen Meer stehen. Aber die 144.000 werden beim himmlischen Vater sein. Sie haben eine besondere Aufgabe, denn sie werden dem allmächtigen Gott die ganze Zeit preisen und loben. in der Hoffnung, dass ihr es heute verstanden habt, und in noch größerer Hoffnung, dass Gott alles in unserem Leben macht, möchte ich mit den Worten des Apostel Paulus aus dem Philipperbrief Kapitel 1 unsere Untersuchung beenden. Er schreibt: Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und weiter sagt er folgende wunderbare Worte: Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Wer hat denn das gute Werk angefangen in ihnen? Apostel Paulus, als er bei ihnen gepredigt hat? Nein, Freunde. Er wusste, dass er nur Staub und Asche ist. Er sagte von sich selbst, dass er der Allersündhafteste unter den Sündern ist. Er sagt: Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Ich würde noch der himmlische Vater hinzufügen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Wer wird es vollenden? Ich werde es vollenden oder ihr? Unser himmlischer Vater. Bis an den Tag Christi Jesu, sogar bis zum zweiten Kommen. Das Vorrecht gehört allein dem allmächtigen Gott. Deshalb, Freunde, lasst alle Ehre, alles Preisen und Loben nur unserem Herrn sein. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Unser unglaublicher, wunderbarer, heiliger und gerechter Vater im Himmel, wir verstehen wieder und wieder, wie nichtig wir sind. Wir verstehen, dass wir Asche und Staub sind. Wir verstehen, dass wir nicht tun können, was recht ist und gut ist. Aber wir, o Herr, können nirgendwo hingehen außer zu dir, dem Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde. Du bist der Schöpfer, der uns heute das ewige Leben geben möchte, der unseren Charakter verändern möchte, der uns schon heute lehren möchte, ein heiliges und gerechtes Leben zu führen. Wir bitten dich, nimm uns einfach in deine Hände und führe uns. Leite selbst das Leben eines jeden von uns. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, wenn jeder in die alltägliche Hektik zurückgeht, sei unser Leiter. Belehre, unterweise, lehre und führe uns in deiner Liebe, jeden von uns persönlich. Wecke uns frühmorgens, um uns zu belehren. Hilf uns, Herr, damit wir zu deinem Kommen wahrhaftig deinen Willen erfüllen können. Nicht wir selbst, sondern du in uns und durch uns. Um das alles bitten wir im Namen Jesus Christus. Amen.